GN-Kandidatencheck zur Kommunalwahl 2026. Wer will was werden in der Grafschaft Bentheim? Bürgermeister und Landratskandidaten im Gespräch mit Steffen Burkhardt, dem Chefredakteur Digital der Grafschafter Nachrichten.
Im GN-Kandidatencheck begrüße ich Dieter Campus. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Herr Burkhardt. Vielen Dank für die Einladung.
Dieter Campus, Sie möchten Bürgermeister der Samtgemeinde Oelsen werden. Warum?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Es ergibt sich so, oder im Grunde hat es eine Historie, nachdem Hayo Bosch nicht mehr kandidiert hat oder gesagt hat, er im September letzten Jahres, er würde nicht erneut zur Wahl antreten wollen, kam dann nach einer Ideenfindung oder nach einer gewissen Phase im November dann die CDU auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, für die CDU zu kandidieren. Und das habe ich dann tatsächlich auf mich mal wirken lassen und auch in der Familie besprochen, weil das für mich auch ein Stückchen überraschend war. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr das so wollt, dann kann ich mir das auch tatsächlich vorstellen. Und so kam das so ein bisschen, ja.
Wir steigen da gleich natürlich ein bisschen tiefer ein, aber vorher stellen Sie sich bitte erstmal vor, wer sind Sie?
Ja, mein Name ist Dieter Campus, ich bin gebürtiger Wilsumer, ich komme also aus der Samtgemeinde Oelsen, bin in Wilsum und Oelsen zur Schule gegangen, habe dann 1989 mein Abitur hier in Nordhorn gemacht und habe nach dem Abitur dann die Ausbildung bei der Sparkasse begonnen und bin ehrlicherweise auch die ganze Zeit dort gewesen. Hab meinen Wehrdienst als Zivildienst abgeleistet. Das war nochmal willkommene Unterbrechung, kann ich fast sagen, beim Roten Kreuz. Hab da Rettungssanitäter gemacht. Das war wirklich eine ganz spannende Zeit und eine gute Erfahrung. Auch weil das jetzt als Diskussion wieder aufkommt im gesellschaftlichen Raum, kann ich tatsächlich sagen, für mich war es eine bereichernde Zeit. Wie gesagt, nach der Ausbildung bei der Sparkasse gibt es dann intern so Fortbildungs-, Weiterbildung. Die durfte ich da auch besuchen und das hat mir auch ehrlicherweise immer gut Freude gemacht und konnte mich da ganz gut entwickeln, glaube ich. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben im Leben, also auch beruflich. Und ja, habe für die Hörer vielleicht sehr lange die Filiale in Oelsen geleitet, fast 20 Jahre. Und bin vor 6 Jahren dann nochmal gewechselt in die Leitung der Geschäftsstelle in Emlichheim. Das ist eine große Filiale der Sparkasse. Und das war eigentlich auch nochmal eine schöne Herausforderung. Das klappt auch da ganz gut.
Sie sagten gerade, Sie sind gefragt worden, ob Sie als Bürgermeister kandidieren wollen. Woher kam dann der Wunsch, die Bereitschaft zu sagen, ja, ich bin bereit, in die erste Reihe mich zu stellen, Verantwortung zu übernehmen?
Ja, die Frage der Verantwortungsübernahme ist, glaube ich, nicht so die Kernfrage für mich gewesen, sondern das ist eher, wer wäre eigentlich sonst geeignete Kandidat oder wo liegen die Herausforderungen in Oelsen? Was kann ich tatsächlich dazu beitragen und wie matcht das? Und nach dem tatsächlichen Abwägen habe ich dann für mich entschieden, das traue ich mir wohl zu. Also das ist ja auch immer eine Frage von Führungsübernahme, also Personalführung und auch Themen, die man schon auch aus der Ratstätigkeit oder auch aus anderen Gremientätigkeiten kennt, dass man sich da ein Stück wiederfindet und am Ende des Tages, muss ich sagen, Zutrauen habe ich wohl da drin. Und insofern habe ich da auch nicht so Angst vor der Herausforderung. Aber die Herausforderung ist eigentlich die Kernmotivation, das überhaupt anzugehen. Also in Oelsen sind die Gemengelagen nicht nur trivial, aber ich glaube, wenn man das sortiert und mit gutem Willen zusammen anpackt, dann bin ich doch zuversichtlich, dass man das auch zum Guten weiterentwickeln kann.
Was treibt Sie politisch an? Also gibt es so Grundwerte, Grundüberzeugungen, auf denen Sie auch Ihre Arbeit als Bürgermeister aufbauen wollen?
Ja, also ich bin sicherlich ja geprägt durch meine Arbeit. Also wenn man 37 Jahre bei der Sparkasse ist oder auch in diesem Segment, ist man automatisch kaufmännisch vorbelastet. Also diese Themen auch einen wirtschaftlich geprägten Hintergrund aus der Ausbildung, glaube ich, das wird man gar nicht abschütteln können. Da ist man in diese Richtung doch vorgeprägt. Muss aber kein Nachteil sein, wie ich meine. Das andere ist sicherlich, was ich gerade schon sagte, so Personalführung. Das habe ich auch im Studium ganz gern gemocht. Also das war ein Schwerpunkt bei mir. Organisations- und Führungspsychologie hat mir immer Spaß gemacht. Und insofern, das glaube ich schon, dass man das auch da positiv einbringen kann. An politischen Kompass, ja, wie soll man sagen, für mich ist erstmal, also ein gewisser Leistungsgedanke, finde ich, schadet nicht. Und erstmal das Geld verdienen und dann über das Ausgeben reden, das ist mir so von der Grundsystematik eher sympathischer. Und weil es gibt so viele Ausgabemöglichkeiten, insofern muss man sich vielleicht erstmal orientieren, was ist die Grundmenge, über die wir reden können und dann über die Wünsche weiter diskutieren können. Und ansonsten glaube ich ja, ich habe einen ganz, wie ich finde, einen Gerechtigkeitskompass in mir, also diese soziale Komponente, die ist mir tatsächlich auch ganz wichtig.
Ja. Haben Sie ja Vorbilder im Sinne von, gibt es so Menschen, von denen Sie was gelernt haben, von denen Sie was mitgenommen haben, sei es jetzt im politischen Sinne, aber auch so ganz persönlich auf Ihrem Lebensweg?
Boah, gute Frage. Also da gibt es sicherlich ganz viele, aber kann ich so gar nicht jetzt einen herausstechenden sagen, sondern die gesamte Lebensarbeitszeit hat mich doch mit ganz vielen Menschen auch zusammengebracht und da sind ganz viele Kontakte und auch, wo ich sehr hinschaue und sage, das ist wirklich eine tolle Persönlichkeit und trotzdem sehr demütig geblieben. Also so Lautsprecher sind mir nicht sehr sympathisch, um das mal vielleicht zu charakterisieren. Also mich je lauter, desto toller an der Stelle nicht. Nein.
Sie haben Ihren beruflichen Hintergrund ja gerade schon genannt, das Kaufmännische und so weiter. Was würden Sie sagen, bringen Sie mit an Fähigkeiten, die Sie dann später auch in ein Bürgermeisteramt mit einbringen können? Was haben Sie gelernt in Ihrem Beruf, aber auch möglicherweise in politischen Tätigkeiten, Vereinen, wo Sie sagen, das hilft mir, um später auch ein guter Bürgermeister sein zu können?
Ja, ich war auch nie Bürgermeister, wie heißen. Aber es geht ja, glaube ich, sowohl im Beruf als auch in der Aufgabe, nicht um einen selbst, sondern um die Sache, dass wir was für Uelzen, für die Samtgemeinde positiv bewirken und auch das Wirken mit Menschen, also auch die unterschiedlichen Interessen wahrzunehmen und auch erstmal nüchtern zu betrachten. Das ist mir total, ich kann das gut verstehen, dass Menschen ganz unterschiedliche Auffassungen zu Dingen haben können und das ist für mich auch wirklich total okay. Nur am Ende da ein gemeinsames Ziel oder eine Vorgehensweise raus abzuleiten. Das ist, glaube ich, dann, was mir aus der Arbeit mitgegeben ist oder auch so ein gewisses Dienstleistungsverständnis, dass man sagt, wir sind kein Selbstzweck, sondern wir machen das für was anderes. Glaube ich, das sind so Dinge, die man tatsächlich nachher ganz gut neben den ganz normal strukturierten Arbeiten oder Zahlenaffinität oder solche Dinge, glaube ich, ganz gut mit einbringen kann. Also ich bin fest davon überzeugt, ich kann das sowieso nicht alleine oder keiner kann das alleine, sondern man muss die Menschen sowohl in der Verwaltung, aber auch aus dem Rat und aus der Bevölkerung mitnehmen und denen auch eine gewisse Orientierung geben.
Sehen Sie bei sich auch Schwächen? Die Frage ist immer unbeliebt, aber wir stellen sie natürlich immer. Also konkret gefragt, gibt es Dinge, wo Sie sagen, boah, die kann ich nicht so gut wie andere Leute vielleicht?
Also gibt es ganz bestimmt, aber es ist natürlich eine interessante Frage für Sie. Also ich kann, glaube ich, nicht so gut reden halten, wie es vielleicht andere wirklich gut können. Ich bin auch nicht so ein, der sich gern wirklich ganz nach vorne stellt und dann immer sagt, boah, wir sind die Tollsten. Das ist nicht so. Banker sagen, die sind maximal zufrieden. Also das ist nie gut. So, aber das ist nicht so laut, sondern ja. Und was ganz anderes, ich würde wirklich sagen, was ich gar nicht kann, ist tanzen. Also das ist zwar ein ganz anderer Bereich, aber da muss ich wirklich sagen, das. Und ansonsten auch so kreative Dinge, da würde ich sagen, das können, ja, also bei uns auch im Betrieb, das ist ganz gut, in anderen Händen sehr gut aufgehoben. Und dann bin ich mal sehr dankbar, wenn dann was abgegeben wird. Also, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo ein Bürgermeister tatsächlich tanzen muss. Aber werden Sie dann im Fall Ihrer Wahl feststellen. Als Bürgermeister wären Sie ja auch Chef der Samtgemeindeverwaltung. Sie wären auch Vorgesetzter von Mitarbeitern. Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern und umgekehrt, was dürfen die Mitarbeiter aber auch von Ihnen erwarten?
Ja, also das, was erwarte ich, das ist eine gute, also auf jeden Fall, dass man die besprochenen Dinge dann auch anpackt und umsetzt, dass man, wenn Unklarheiten in der Absprache bestehen, dass man die bespricht und im Grunde, dass man nach Möglichkeit mit einer eigenen Idee von einer Antwort erstmal reinkommt und nicht, ich habe hier ein Problem, sondern dann erstmal, ja, wie stellst du dir das vor? Und ansonsten, glaube ich, werde ich mir das, wenn das so kommt, tatsächlich erstmal in Ruhe anschauen, um dann auch das einzuordnen, wer da welche Aufgaben übernimmt oder übernommen hat. Und ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass da jeder sein Bestes auch jetzt schon gibt und auch geben will. Insofern habe ich da eine positive Grundannahme und Einschätzung. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es so, wie Führung sonst auch funktioniert. Es ist eine Frage von Zieldefinition oder Klarheiten schaffen oder auch mal sagen, was wir denn nicht wollen. Ja.
Lassen Sie uns mal auf Uelsen schauen. Was läuft in der Samtgemeinde schon so richtig gut?
Also was läuft wirklich gut generell in der Samtgemeinde ist, glaube ich, das Kommunikative untereinander, das ist, glaube ich, eher positiv ausgestattet. Also man spricht miteinander, also das ist noch nicht so, Sie sind zwar digital Chefredakteur hier, aber auch diese analogen Räume, die es da noch gibt, dass man face-to-face miteinander spricht und nicht nur übereinander, glaube ich, das macht den ländlichen Raum und auch Uelsen tatsächlich eher positiv aus.
Und wo sehen Sie die größten Probleme?
Die größten Probleme müssen wir auch nochmal heraus oder unterscheiden. Was sind so die Megatrend-Herausforderungen? Brauchen wir gar nicht mit Global Warming oder so anfangen, aber da kommt ja einiges noch auf einen zu, auch als wirklich große Herausforderung. Aber im Täglichen haben wir, glaube ich, sicherlich Defizite in der infrastrukturellen Anbindung. Ob das jetzt, ich finde den Bahnanschluss super, nur Uelsen hat da wirklich nicht so richtig viel von. Und so könnte man auch durchdeklinieren, ob das mit der Autobahn oder mit anderen Dingen. Selbst die Funklöcher nerven mich brutal, kann ich wirklich sagen. Ich höre immer morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, einen Podcast und wenn man den nicht vorher geladen hat, dann ist in Wilsum Feierabend. Das ist schon nicht so nett. Nee, aber da infrastrukturell haben wir, glaube ich, wirklich Defizite und das zieht sich dann auch im Wirtschaftlichen durch. Die Bereitschaft oder die Attraktivität, sich dort niederzulassen, ist gebremster. Das muss man ganz nüchtern so betrachten. Das ist in Schüttorf oder in Gildehaus deutlich oder in Lohne deutlich attraktiver. Und daraus erwachsen sich natürlich bei sonst gleichen Anforderungen der Bürger durchaus Herausforderungen an meiner Kasse.
Ja. Machen wir es mal konkret. Wenn Sie gewählt werden und im Oktober Ihr Amt antreten, was sind so die ersten Maßnahmen? Haben Sie so drei Top-Themen, die auf Ihrer Liste ganz oben stehen, die Sie unbedingt zu Beginn dann auch angehen wollen?
Nee, habe ich ehrlicherweise. Natürlich hat man im Kopf wohl so ein paar Dinge, aber auch da, aus Ihrer Sicht kann ich das gut nachvollziehen oder vielleicht auch aus Bürgersicht, aber ich möchte es mal beantworten mit der Frage Herbst der Reform oder Erwartungsmanagement. Wenn man jetzt sagt, das wird direkt umgesetzt und angepackt, glaube ich, ist es nicht optimal, wenn man nachher diese Erwartungen nicht in dem Maße bedienen kann. Das weiß ich heute nicht, ob ich das so schnell dann auch kann. Und ich glaube, dass diese nicht erfüllten Erwartungen, ehrlicherweise eher die Ränder, die wir schwächen wollen, stärken durch Enttäuschung. Und deswegen würde ich mich an der Stelle tatsächlich ein Stück zurückhalten. Aber Sie werden nicht überrascht sein, dass es aus der Prägung heraus sicherlich, dass man sich mit der Kämmerin schon mal einen Termin macht, aber auch mit den Fraktionen, die dann gewählt sind, dass man auch, glaube ich, zu Anfang der Legislatur gemeinsam bespricht, was sind eure Schwerpunkte, auf was können wir uns verständigen, was wollen wir gemeinsam in den nächsten Jahren angehen. Das wäre so, glaube ich, wie ich mir das vorstellen könnte.
Sie sprachen gerade von Erwartungsmanagement sozusagen. Ja. Sie sind ja jetzt gerade im Wahlkampf. Welche Erfahrungen machen Sie da im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern? Was erwarten die von einem Bürgermeister?
Ja, auch da weiß ich nicht, ob man manchmal nur ehrliche Antworten bekommt, weil im Moment höre ich tatsächlich nur Positives. Die freuen sich, dass, also so wird es mir gespiegelt und das ist natürlich voll subjektiv. Aber ich höre tatsächlich aktuell nur Positives, dass ich es machen soll oder machen wolle und mich da zur Wahl stelle. Aber auch, dass die handelnden Fraktionen oder Parteien tatsächlich sich auf einen parteilosen gemeinsamen Kandidaten verständigt haben. Also das, was mir wieder gespiegelt wird, ist tatsächlich ausschließlich positiv zu der Fragestellung. Und ja, das freut mich tatsächlich. Es gibt mir auch ein Gefühl, ein Stück Rückenwind und macht es natürlich nicht schwieriger. Aber dadurch steigt natürlich auch so ein bisschen Erwartung. Gut, das ist dann so, aber ist natürlich gefühlt einfacher, als wenn man denkt, oh Gott, das ist alles merkwürdig oder nur. Es ist wirklich fühlt sich gut an.
Ja. Bürgernähe ist ja so ein Stichwort, was sich daraus ergibt. Und jeder Kandidat bei jeder Wahl verspricht irgendwie Bürgernähe. Wie wollen Sie das sicherstellen, dass Sie nicht nur jetzt im Wahlkampf, sondern auch als Bürgermeister später schlichtweg erreichbar sind für die Menschen und gerade eben auch bei Themen, die vielleicht einmal nicht so erfreulich sind?
Ja, also ich sag mal, wo das Rathaus ist, wissen die ja, die können dann auch gern raus. Nein, aber ich glaube, da müsste man fast noch ein bisschen ausholen. Ich glaube tatsächlich, diese kommunalpolitischen Themen, dass auch öffentliche Sitzungen wieder interessanter und prägnanter werden, dass auch Bürger daran teilhaben, dass es eben nicht nur ein stumpfes Abarbeiten von Tagesordnungspunkten ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen oder würde ich mir wünschen, dass es am Ende tatsächlich ein bisschen lebendiger ist, als ich es in den letzten Jahren tatsächlich wahrgenommen habe.
Sie hatten eingangs schon mal gesagt, dass Ihnen dieses Analoge, dieser direkte persönliche Draht wichtig ist. Gleichwohl spielt Social Media inzwischen natürlich auch eine Riesenrolle. Wie wichtig ist Ihnen das? Wie gehen Sie mit Social Media Kanälen um?
Ja, also ich nutze natürlich selber auch oder Social Media im Sinne von, also ich gucke bei Instagram, aber Facebook zum Beispiel habe ich nach der Geschichte der Cambridge Analytics, habe ich meinen Account da vor Jahren abgemeldet, war mir da, habe ich gedacht, passt mir gar nicht. Ich sehe ganz klar, dass die Tendenz, und deswegen bin ich überhaupt nicht gegen Digitalisierung, KI oder solche Dinge, die der Fortschritt findet ja statt und auch die Chancen, die da drin sind, zu naiv mit diesen Dingen umzugehen, da würde ich ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil die Gefahren, die sich daraus ergeben, die will ich jetzt nicht alle benennen und ich will nicht sagen, klugscheißen, aber das, glaube ich, ist schon nicht zu unterschätzen. Und wenn ich dann auch aus den Landgemeinden höre, beispielsweise aus im Kindergartenbereich oder auch in den unteren Jahrgängen der Schule, wie hibbelig die Kinder sind und wie die sich entstressen müssen und das auf dem Land, also und das im ganz normalen Schulbetrieb, dann bin ich doch ein bisschen entsetzt über manche Entwicklung. Und ich habe schon mal zu Bekannten gesagt, also man gibt seinen kleinen Kindern ja auch noch nicht Schnaps oder so und da werden Handys ausgeteilt, so Hauptsache ruhig stellen. Also es ist kein Vorwurf, sondern es findet einfach so statt. Und die Reizüberflutung, die es daraus ergibt, finde ich schon, die Folgen, glaube ich, sammelt man an anderen Stellen ein oder gibt sie da ab. Ja, ich will aber nicht nur über die negativen Seiten, Sie hat es ja gesagt, die Social Media, das ist ein Riesenbereich und ich habe aber sonst jetzt keinen Account gemacht für die Bürgermeister Wahl oder sowas. Auch ganz bewusst bislang nicht, aber das hat sicherlich auch mit der besonderen Situation, dass es keine Gegenkandidaten zumindest bis jetzt gibt. Ansonsten ist natürlich darüber leicht, auch Reichweite und auch sehr zeitnah Kontakt herzustellen oder auch Mitteilungen zu versenden. Also das ist mir schon völlig klar und bin ich auch sonst grundsätzlich wohl offen für. Denn da habe ich wirklich überhaupt kein Problem.
Sind aber natürlich auch Kanäle, über die man schnell mal Kritik einstecken muss, wo Konflikte ausgetragen werden. Sie sagten, dass Sie im Wahlkampf im Moment viel Zustimmung spüren. Ja. Als Bürgermeister wird das ja erwartbar nicht immer so sein. Nicht? Wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann gibt es auch mal Leute, die unzufrieden sind und man steht auch in der Kritik. Wie gehen Sie mit Kritik, mit Konflikten um?
Tja, also ich glaube, wenn man sich dessen nicht bewusst wäre, dass auch das dazugehört, dann sollte man es sowieso besser lassen. Klar ist es, wenn man tolle Entscheidungen trifft, es ist halt immer viel schöner, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gehört das nun mal dazu. Sie werden das zu Hause auch kennen, dass Sie nicht jeden Wunsch erfüllen können. Das ist einfach, glaube ich, auch eine Frage von, wie man ordentlich miteinander umgeht, dass man das offen thematisiert, nur dass man dann auch die Dinge abwägt und auch dann begründen kann, warum man zu einer für Einzelpersonen oder für einzelne Gruppen eine Entscheidung gekommen ist, die gegen das Anliegen spricht. Ja, das, glaube ich, lässt sich sonst gar nicht auflösen. Aber sonst, ich tue mich da nicht so schwer mit, also sagt meine Frau zumindest immer.
Haben Sie ein Beispiel? Gibt es so einen Fall, wo Sie Ihre Meinung beim wichtigen Thema dann auch geändert haben?
Ja, also da bin ich auch, ich kann das vielleicht mal so beschreiben wie Fraktionssitzung. Ich bin ja Sprecher der CDU-Fraktion und wenn wir die Themen in die Fraktion mitnehmen, dann bin ich eigentlich nicht der, der vorgibt, wie ich oder wir meinen könnten, wie das Thema zu behandeln ist, sondern gehe da auch eher als Schlusspunkt vor und sammle dann nochmal und sage dann auch, wie ich da, also ich habe das ja vorher schon bedacht und oft beschrieben, meine Position, aber ich lasse sie ganz bewusst eher an das Ende, um dann eine Klammer darüber zu bilden und dass wir dann eine gemeinsame Entscheidung haben und die dann auch vertreten. Also geht es nicht ausschließlich darum, nur häufig hat man natürlich auch Deckungsgleichheit, muss man ja auch sagen. Aber im Kern ist es dann, dass man die gemeinsame Entscheidung auch vertritt. So schaue ich da zumindest drauf. Und dann gibt's auch, dann ist das da entschieden und dann machen wir den Sack auch nicht wieder auf.
Eine Zwischenfrage. Sie sagten gerade ja, Sie sind Sprecher der CDU-Fraktion, Sie sind aber ja parteilos. Ja. Wie geht das eigentlich?
Ja, das war damals für mich auch tatsächlich eine Überraschung. Das hat sich aber tatsächlich dann irgendwie so ergeben. Ja, weil ich dann stellvertretender, oder ich bin ja erster stellvertretender Bürgermeister und der muss im VA sein und dann hat es wieder so eine Kaskade, dann auf jeden Fall hat sich das dann so ergeben und die waren da auch fein mit, also so nicht, dass ich gesagt habe, ich muss das machen, nee. Aber ist auch eine Erfahrung, fürs Leben kann ich eben auch jungen Menschen durchaus empfehlen, sich politisch zu engagieren. Das ist wirklich interessant. Man lernt ganz, ganz viel. Insofern auch diese Politikverdrossenheit, ich kann das wohl nachvollziehen. Oder auch, dass man dann Zeit investiert für andere oder für Themen anderer. Aber ich kann auch nur sagen, man nimmt auch für sich selbst was mit. Also an Erfahrungen oder auch an positiven Feedbacks oder dass man für gewisse Dinge was bewirken kann oder der nochmal guten Input oder so einbringen kann, ich kann das wirklich jungen Leuten auch sehr ins Herz legen, sich da nochmal zu prüfen und gegebenenfalls auch jetzt noch aufstellen zu lassen.
Dieter Kampus, wir machen eine Schnellfragerunde.
Oh Gott.
Kurze Frage, kurze Antwort bitte. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Telefonieren oder WhatsApp?
Telefonieren.
Bauchgefühl oder Zahlen?
Zahlen,
ja, als Sparkassenmensch. Lieber spontan oder lieber durchgeplant?
Boah, ehrlicherweise beides. Also eher geplant, aber ich freue mich auch über Spontanität. Ja.
Was ist anstrengender, Wahlkampf oder Familienfeier?
Ich empfinde beides als eher bereichernd.
Was machen Sie denn, Ende der Schnellfragerunde, was machen Sie denn, wenn kein Wahlkampf ist, wenn keine Politik ist, wenn Sie mal so richtig Freizeit haben?
Da freue ich mich, ganz ehrlich, und werke ganz gern bei uns im Garten oder an irgendwelchen kleinen Projekten rum. Das macht mir tatsächlich viel Freude, lenkt mich gut ab. Ich komischerweise räume auch ganz gern auf, aber einfach irgendwas machen und nicht dann noch im Büro sitzen und noch irgendwas schreiben oder noch, was ich zum Beispiel gar nicht mehr gerne mag, ist am Wochenende lesen. Also früher habe ich das wohl, mag ich gar nicht mehr, ganz komisch. Und dann eher wirklich draußen was machen und ob es Rasenmähen ist oder so, also irgendwas, was mich ablenkt, also wirklich, wo ich dann ganz anders drauf schaue.
Das heißt, wie läuft so ein typischer freier Sonntag bei Ihnen ab?
Auch ein Sonntag, ja, da wird nicht Rasen gemäht. Also, nee, ein typischer Sonntag, der läuft bei uns ab, dass wir ein bisschen später aufstehen als in der Woche, dann ausgiebig frühstücken und dann irgendwann zusammen ins Gym gehen und dann irgendwann nachmittags nochmal die Familie in der Regel besuchen. Also meine Mutter lebt noch und auch Schwiegereltern oder ganz normal Kaffee trinken oder nach Bentheim fahren, also nichts tun. Ich habe also chillen, wenn die jungen Leute sein.
Dieter Campus, wir sind schon auf der Zielgerade. Gibt es noch eine Frage, die Sie vermissen? Gibt es irgendetwas, was die Wählerinnen und Wähler unbedingt noch über Sie wissen sollen?
Ich soll gerne fragen, aber ich wüsste es nicht. Also
dann kommen wir zu Ihrem Schlussplädoyer. Warum sollen die Öser Sie zu Ihrem neuen Bürgermeister wählen?
Tja, das ist auch eine gute Frage. Weil ich ganz ehrlich mein wirklich Bestes dafür geben will, dass es für die Samtgemeinde und Gemeinde einen guten Verlauf nimmt. Das, was ich geben kann oder dafür tun kann, das will ich wirklich gerne tun. Und ich mache es für Uelsen und nicht für mich.
Das sagt Dieter Campus. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Das war eine Episode aus dem GN-Kandidaten-Check, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Gespräche mit allen Bewerbern hören Sie auf GN Online und überall, wo es Podcasts gibt. Nicht verpassen, am 13. September 2026 ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Unser Appell: Bitte informieren Sie sich und gehen Sie wählen.